SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit dem Autor und Journalisten Bastian Berbner. Hallo und herzlich willkommen, Herr Berbner.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Berbner, Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel 180 Grad – Geschichten gegen den Hass. In diesem Buch, da schildern Sie Begegnungen mit Menschen, die große Vorurteile hatten, Menschen, die Minderheiten, gesellschaftliche Gruppen gehasst haben. Und das Besondere an diesen Menschen in Ihrem Buch ist, dass die dann irgendwann anfangen, ihre Feinde kennenzulernen und plötzlich diese Menschen als Menschen wahrnehmen, als Individuen wahrnehmen. Manchmal sind sie sogar Freunde geworden, das fand ich auch ganz erstaunlich. Dieses Thema, ich nenne es jetzt mal die 180-Grad-Wende zu mehr Verständnis für den anderen. Warum hat Sie denn dieses Thema interessiert und zwar gerade heute?
Naja, weil ich glaube, dass wie viele andere ich mich politisch gefragt habe, wie können wir es schaffen, in unserer Gesellschaft diese 180-Grad-Wende hinzukriegen, weil man ja das Gefühl hat, egal wo man hinschaut, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in anderen westlichen Gesellschaften, dass die nötig ist, weil man politischen Hass sieht, man sieht Gewalt, man sieht Rassismus, all diese Großprobleme, bei denen man gerade von Jahr zu Jahr mehr denkt, dass sie die Gesellschaften spalten. Und meine Frage, die journalistische Frage, die ich mir am Anfang gestellt habe, gibt es eigentlich irgendwen da draußen, der Ideen hat, was man tatsächlich dagegen tun kann? Und da ist mir dann aufgefallen, dass ich in einigen Recherchen damals, 2016 ging das los, eben Menschen getroffen hatte, die das im ganz, ganz Kleinen geschafft haben, in ihrem eigenen Lebensumfeld. Und dann habe ich sozusagen an diesem Punkt gestartet, nachzufragen, wie ist das eigentlich gelungen und kann man dafür irgendwas lernen fürs große Ganze?
SWR 2 Tandem, heute mit Bastian Berbner. Bastian Berbner hat ein Buch geschrieben mit dem Titel 180 Grad – Geschichten gegen den Hass. In dem Buch, da begegnet er Menschen, denen es gelungen ist, die eigenen Vorurteile zu überwinden, die also so quasi eine biografische 180-Grad-Wende Richtung Toleranz hingelegt haben. Herr Berbner, die erste Geschichte im Buch, die spielt im Deutschland des Jahres 2014, also zu einer Zeit, als immer mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Und es ist die Geschichte eines deutschen Rentners, nämlich von Harald Hermes. Dieser Harald Hermes, der hat, wie die meisten, wie eigentlich wie alle Menschen im Buch, ein Feindbild. Wen kann der denn erstmal nicht leiden?
Also Ausländer generell kann man sagen, Muslime, mit denen hat er ein großes Problem, vor allem aber mit Roma. Und das hat er mir dann auch breit erklärt, war kein besonders angenehmes Gespräch, riesige Vorurteile gegenüber Roma. Und was dann passiert ist, ist, dass im Zuge der Flüchtlingskrise eine sechsköpfige Roma-Familie in die leerstehende Wohnung direkt über den Hermes eingezogen ist. Und dann dachten die am Anfang natürlich, das darf jetzt nicht wahr sein. Und am ersten Tag haben sich auch erstmal all die negativen Dinge, die sie befürchtet haben, also Harald Hermes und seine Frau, die hat da sozusagen auch solche Vorteile gehabt, die haben sich erstmal bestätigt, dass das war super laut oben, abends mussten sie einen Fernseher lauter stellen und so weiter, also es war unangenehm. Und am nächsten Tag gab es aber eine kleine Situation, da ist Christa Hermes, also Haralds Frau, auf den Balkon rausgetreten und hat gesehen, dass von oben vom Balkon der neuen Nachbarn Wasser runterlief in ihre Blumen rein. Und dann war sie total wütend, ist hochgegangen in den ersten Stock und hat geklingelt und wollte sich beschweren. Und diese Frau hat dann aufgemacht und Christa Hermes hat sich beschwert, gesagt, das geht hier so nicht, da kommt Wasser runter. Und die hat das nicht verstanden, weil sie kaum Deutsch sprach. Also ist Christa Hermes rein in die Wohnung, direkt zum Balkon raus und dann hing da tatsächlich klitschnasse Wäsche. Und dann hat die Frau verstanden, aha, okay, hier gibt es offenbar ein Problem mit der Wäsche. Und was dann passiert ist, ist, dass die Frau Christa Hermes mit ins Badezimmer genommen hat und auf die Badewanne gezeigt hat. Und Christa Hermes hat verstanden, okay, die haben hier keine Waschmaschine, die Frau wäscht mit den Händen für sechs Personen sozusagen die Wäsche in der Badewanne. Und sie hat dann auch verstanden, es gibt keinen Trockner und keinen Wäscheständer. Das heißt, die Frau hat sich nicht anders zu helfen gewusst sozusagen, als die Wäsche genau so aufzuhängen, wie sie sie aufgehängt hat. Und in diesen wenigen Minuten da oben in der Wohnung ist bei ihr so ein Schalter umgelegt worden, also bei Christa Hermes. Sie hat gemerkt, okay, die machen das nicht irgendwie aus Bosheit oder aus Faulheit oder sowas, sondern aus Notwendigkeit. Und dann ist so Mitleid in ihr hochgekommen. Und sie ist in den Keller gegangen und hat einen Wäscheständer hochgeholt, den sie noch hatte und nicht mehr brauchte und hat ihn der Frau gegeben. Und in diesen wenigen Minuten ist ich stelle mir das so vor, als ob da so eine kleine Tür aufgegangen ist in ihr. Nur ein kleiner Spalt, aber das hat gereicht, um dann in den Wochen danach, ja, viel, viel auszulösen und eine ganz tolle Freundschaft zu bilden.
Also Freundschaft ist so das Schlüsselwort für diese 180-Grad-Wende, die da passiert ist im Verhältnis dieser Familie gegenüber den Roma-Flüchtlingen in der Wohnung über ihnen. Sie haben das ganz schön beschrieben, auch mit den Metaphern. Da hat sich ein Schalter umgelegt, da ist irgendwie eine Tür aufgegangen. Ich fand das ganz bemerkenswert, dieser Moment, als sie merkt, die waschen die Wäsche von Hand. Und dann weiß diese Frau, das habe ich früher auch so gemacht, das ist anstrengend. Also so eine Gemeinsamkeit im eigenen Leben, die da irgendwie klar wird. Braucht es diese so empathische Schlüsselmomente? Ist das immer so in diesen Geschichten?
Nein. Naja, das ist ja so, dass man am Anfang einen Vorurteil hat. Bei den Hermes war das jetzt, die sind potenziell gefährlich, die klauen vielleicht und so. Und wer weiß, wenn die hier nebenan wohnen. Und die waren auf den ersten Blick erstmal gar nicht auf die Idee gekommen, dass es Gemeinsamkeiten zwischen diesen Familien geben kann. Und wie, aber genau wie sie sagen, sondern dieses, oh, die muss die Wäsche mit der Hand waschen, das habe ich früher auch machen müssen als kleines Kind, wenn ich meiner Mutti helfen musste. Das war sozusagen die erste Gemeinsamkeit. Und dann auch, als Christa Hermes sich weiter in der Wohnung umgeschaut hat und gesehen hat, die haben nichts. Die sind hier quasi nur mit den Klamotten, die sie am Körper hatten, irgendwie hingebracht worden. Es gibt kein Geschirr, es gibt keine Gläser, es gibt keine Bettdecken für die Kinder, die mussten in den Pyjamas da schlafen und so weiter. Da hat sie gemerkt, naja, das sind halt Flüchtlinge. Das sind genauso Flüchtlinge, wie wir früher auch Flüchtlinge waren. Also mit 2 Jahren ist sie sozusagen mit ihrer Familie aus Ostpreußen geflohen, am Ende des Zweiten Weltkriegs nach Deutschland, und daran hat sie sich erinnert gefühlt. Und wenn man erstmal so eine Gemeinsamkeit hat, vielleicht sogar so eine emotionale Gemeinsamkeit, wie in dem Fall, dann kann die noch so klein sein, aber es ist eine Basis, auf die man eine Beziehung aufbauen kann. Und genau das ist hier passiert.
Jetzt ist die Roma-Familie, um die es geht, die zu Freunden werden, die ist dann leider abgeschoben worden, ein halbes Jahr später ungefähr. Die beiden deutschen Rentner, die waren ja immer für Abschiebungen von Flüchtlingen zum Beispiel. Wie nah ist denen denn dann die tatsächliche Abschiebung der Familie gegangen, mit der sie sich angefreundet haben?
Harald Hermes hat geweint und er sagt von sich selbst, er ist keiner, der weint. das ging denen furchtbar nahe. Die sind in diesen 6 Monaten, in denen sie Tür an Tür gelebt haben, man kann sagen, zu besten Freunden geworden. Also die haben alles miteinander unternommen, haben sich jeden Tag gesehen, haben Ausflüge miteinander gemacht und so weiter, sind sehr eng geworden, auch mit den Kindern. Und als sie nach einem halben Jahr dann abgeschoben wurden, hat das Leben der Hermes eigentlich komplett auf den Kopf gestellt. Und das ging dann so weit, dass, also erstmal haben sie sich sozusagen in dieser Notsituation darum gekümmert, dass der ganze Hausrat, den diese Roma-Familie angesammelt hatte in den 6 Monaten, vieles davon hatten die Hermes ihnen geschenkt oder gekauft, dass der dann da irgendwie runtertransportiert werden kann nach Serbien, wohin sie abgeschoben waren. Also Harald Hermes ist einmal die Woche immer donnerstags zum Hamburger Hauptbahnhof gefahren. Da fuhr ein Bus ab nach Serbien und hat dann quasi einige Koffer da mitgegeben und ein Dreirad und ein Fernseher und so weiter. Und dann hat es aber auch dazu geführt, dass Christa Hermes, die nie in ihrem Leben geflogen war, weil sie panische Flugangst hatte, nach ein paar Monaten zum ersten Mal in den Flieger gestiegen ist nach Serbien, um diese Familie zu besuchen. Und in der Zwischenzeit
hat jeder was gelernt.
Ja, genau. In der Zwischenzeit waren die 7 Mal da insgesamt und haben immer noch ein sehr enges Verhältnis.
Ja, man merkt schon ein bisschen, woran es liegen könnte, also was diese Verbindung schafft auch in Ihrem Buch. Nähe, Kontakt, Gemeinsamkeiten entdecken. Ich würde gerne noch über eine andere Geschichte sprechen, jetzt hier zum Beginn der Sendung, damit wir so einen Eindruck kriegen, um was für Menschen es da geht. Die nächste Geschichte, da geht es um 4 Deutsche, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Das sind nämlich 2 Personen, die sehr linksorientiert sind politisch, und 2 Neonazis. Und die wandern jetzt gemeinsam durch eine Wüste in Namibia. Wie kommt das? Warum?
Es ist eine völlig verrückte Geschichte. Ich konnte es am Anfang gar nicht glauben, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Aber es geht um 4 Menschen, die in derselben Stadt groß wurden, in Wismar, in den 90er Jahren, als es da echt hoch herging. Also 2 Neonazis und 2 Punker. Und so wie die mir das beschrieben haben, war das halt so, dass die sich da regelmäßig durch die Straßen gejagt haben. Also nicht nur bei irgendwelchen Festen, sondern auch tatsächlich einfach mal so am Wochenende, und es ging wirklich immer hoch her.
Also nicht zum Spaß gejagt, sondern wirklich auch mit
Prügeln. Nein, die haben sich da richtig verprügelt und das war schlimm damals. Und es gab so einen Menschen da, so einen verrückten Extremsportler, der damals irgendwie ein Restaurant da hatte, so eine lange Geschichte. Jedenfalls hat er sich gedacht, es kann doch nicht sein, dass meine Stadt hier immer nur in den Schlagzeilen ist, teilweise auch wirklich national in den Schlagzeilen ist, wenn es um Neonazis und Gewalt und so geht. Ich muss da mal was machen, und hat sich diese verrückte Idee ausgedacht. Ich nehme jetzt 2 Neonazis und 2 Linksextreme und fliege mit denen nach Afrika und wandere mit denen 5 Wochen durch die Wüste, so auf die Art, wir machen hier mal ein Extremerlebnis, so auch an die körperlichen Grenzen gehen und so, und gucken mal, was passiert.
Also unglaublich skurrile Idee, aber sehr lustig und auch im Effekt sehr lehrreich.
Ja, genau, weil natürlich genau das passiert ist, womit man am Anfang überhaupt gar nicht gerechnet hätte. Nämlich nach ein paar Tagen haben die gemerkt da in der Wüste, naja, eigentlich sind die anderen auch gar nicht so anders, wir gedacht haben. Und abends am Lagerfeuer haben sie ihre Geschichten erzählt. Und am Anfang war es noch so, es gab ein linkes Zelt und ein rechtes Zelt abends und so. Das hat sich dann irgendwann aufgelöst und dann mal jeder mit jedem, so wie es halt gerade gepasst hat und so weiter. Ja. Und ich erzähle dann hauptsächlich die Geschichte von 2, also von einem Neonazi und einem Linken, die, ich will jetzt nicht sagen Freunde geworden sind, das war natürlich deutlich weniger emotional als jetzt bei der Geschichte mit den Hermes und den Roma-Nachbarn, aber es war so, dass die sich näher gekommen sind und am Ende sogar der Neonazi den Rucksack von dem Linken durch die Wüste getragen hat, als der zu schwach wurde, um das selber zu tun. Und ja, das war ganz erstaunlich, mit denen zu sprechen, jetzt viele Jahre später, im Jahr 2001 spielt diese Geschichte, weil man wirklich gemerkt hat, wie dieses Erlebnis damals in der Wüste auf beiden Seiten das Denken geändert hat. nicht immer so sehr, wie man sich es vielleicht wünschen würde. Also der Neonazi ist immer noch Neonazi, ist, glaube ich, einer der gefährlichsten Menschen in dieser Szene, die es in Deutschland gibt. Aber wenn man mit ihm über dieses Erlebnis in Afrika gesprochen hat, hat man gemerkt, wie auf einmal ganz viel Wärme in seine Stimme kam. Und was mich wirklich aus den Socken gehauen hat, war, als ich ihn dann gefragt habe, naja, aber jetzt gibt es hier dieses Erlebnis, du hast offenbar gemerkt, wie Empathie in dir hochkommt, wie du mit jemandem, den du hast, den du früher verprügelt hast, auf einmal klarkommst und dem du sogar hilfst. Und dann sagt er, ja klar, so ist es halt, wenn man sich kennenlernt. Wenn man sich kennenlernt, ist es schwieriger, sich zu hassen. Das war der Satz, den er gesagt hat. Und daraus hat er dann, das ist wirklich absurd, hat er den Schluss gezogen für sein eigenes Leben, die Menschen, die er gerne hassen will und weiter hassen will, nicht mehr an sich ranzulassen und diesen Kontakt, wo immer es geht, zu vermeiden.
Also wir versuchen natürlich in dieser Sendung in die andere Richtung zu gehen und zwar genau den Umkehrschluss zu machen, dass eben mehr Kontakt auch Vorurteile abbauen kann. SWR 2 Tandem. Bei uns ist der Autor und Journalist Bastian Bärtner. Er hat ein Buch geschrieben über Menschen, Begegnung mit Menschen, die es schaffen, in ihrem Leben so eine 180-Grad-Wende hinzulegen, indem sie ihre eigenen Vorurteile, ihren Hass überwinden und sich anderen Menschen als Individuen auf einmal zu nähern lernen. Herr Bärtner, in dem Buch, da schildern Sie, dass das Projekt, die Idee dazu begonnen hat, mit einem Moment, wo Sie selbst zum ersten Mal politische Angst hatten. Was war denn da los? Wovor hatten Sie Angst?
Naja, das hat sich halt so entwickelt über das Jahr 2016 hinweg. Im Prinzip, es war dieses Höllenjahr, wo man immer dachte, schlimmer kann es jetzt nicht mehr werden und dann wurde es doch noch schlimmer. Also Deutschland war noch voll gefangen in dieser Diskussion um die Flüchtlingskrise. Dann hatten wir im Sommer 2016 dieses Referendum in Großbritannien, das Brexit-Referendum. Im November wurde dann Donald Trump gewählt und so weiter. Und irgendwann dachte immer, dass jetzt ist es wirklich mal gut und wir müssen irgendwie versuchen, das zu lösen. Damit meine ich nicht sozusagen, dass ich will damit jetzt nicht den Brexit kritisieren und Trump kritisieren, sondern was damit einherging, war ja jeweils diese tiefe Spaltung der Gesellschaft. Und dass man gemerkt hat, da funktioniert offenbar eine Gesellschaft nicht mehr. Also die Debatte in der Gesellschaft funktioniert nicht mehr. Manchmal funktionieren die Institutionen nicht mehr. Und also völlig unabhängig von der inhaltlichen Position, die man einnimmt in all diesen Fragen, konnte man feststellen, irgendwas ist hier ins Rutschen geraten. Und das war in Frankreich so, wo dann die Wahlen anstanden im Frühjahr 2017, die Präsidentschaftswahlen. Das war in Großbritannien so, das war in Holland so, mit der Wilders-Wahl dann auch im Frühjahr 2017 und so weiter. Also überall hatte man das Gefühl, da ist was ins Rutschen geraten in den westlichen Demokratien. Und je mehr ich mit Leuten gesprochen habe, die sich beruflich damit beschäftigen, wissenschaftlich damit beschäftigen, Politikwissenschaftler, Soziologen und so weiter, und die gefragt habe, wie ernst ist das zu nehmen? Und die haben halt gesagt, naja, potenziell ist das wirklich sehr ernst zu nehmen. Und da habe ich mir dann schon auch angefangen, Sorgen zu machen, weil wo steht eigentlich, dass die liberale Demokratie, die wir seit ein paar hundert Jahren im Westen wertschätzen, dass die immer so bleiben muss?
Ja. Und haben Sie es auch an sich vielleicht im eigenen Umfeld mal festgestellt? Also ich kenne es auch, also dass so im Freundeskreis auf einmal ganz andere Meinungen so hochpoppen, wo man sich sagt, wo kommen denn diese Meinungen her und wie kann man mit denen reden? Haben Sie es in der Familie, im Freundeskreis auch erlebt, diese Gräben?
Naja, vor allen Dingen habe ich halt erlebt, dass man offenbar mit der anderen Seite nicht mehr sprechen will. Also, und das war für mich tatsächlich neu, dass es sozusagen Positionen gab, politische Positionen, bei denen man gesagt hat, wenn ein Mensch die einnimmt, dann spreche ich mit dem nicht mehr. Und das hat mich ein bisschen verstört, weil ich finde, das ist sozusagen der Kern der Demokratie, dass sich Leute miteinander auseinandersetzen über Dinge, in denen sie unterschiedlicher Meinung sind. Und wenn wir da irgendwo rote Linien einziehen, so von wegen, nee, aber mit dieser Meinung, das geht jetzt gar nicht, dann gesteht man sich, glaube ich, ein, dass man dieses Problem nicht lösen wird, sondern man akzeptiert sozusagen dessen Präsenz in der Gesellschaft und das halte ich für ein Problem, gerade wenn sich sozusagen beide Gruppen in dieser Spaltung, wenn die groß genug werden, also wenn man merkt, das ist jetzt keine Randgruppe, die diese Meinung einnimmt, sondern eine wirklich große gesellschaftliche Gruppe, dann kann man sich das, glaube ich, einfach nicht leisten, diese Position. Da muss man versuchen, das zu lösen. Und das geht, glaube ich, nur, zumindest war das damals mein Gefühl und auch einer der Gründe, warum ich dann auf diese Recherche aufgebrochen bin, wenn man miteinander spricht.
Sie haben sich auf die Suche gemacht nach positiven Geschichten, Geschichten, die zeigen, dass man diese Polarisierung auch überwinden kann. Es sind die Geschichten anderer Menschen. Es gibt auch eine ganz kurze Geschichte aus Ihrem eigenen Leben. Die hat mich auch neugierig gemacht beim Lesen des Buchs. Da würde ich doch gerne nochmal nachfragen. Da schildern Sie ein Gespräch bei einer Pegida-Demo in Leipzig. Da gibt es einen Mann, der Sie als Vertreter der Lügenpresse identifiziert und mit dem kommen Sie ins Gespräch. Wie ist das denn abgelaufen?
Ich war damals noch Fernsehreporter und war da in Leipzig, um zu drehen für eine Dokumentation, die ich gemacht habe. Und also auch klar erkennbar als Journalist. Und da waren viele Menschen, mit denen ich gerne gesprochen hätte, bei denen ich gemerkt habe, die wollen nicht. Die merken, das ist hier im Kamerateam und so weiter. Und genauso war das eben auch bei diesem einen Mann. Der hatte so eine riesige Deutschlandflagge dabei und sah irgendwie so aus, wie ich mir sozusagen so einen ostdeutschen Neonazi vorgestellt habe. Und ich wollte ihn einfach fragen, warum sind Sie hier? Und dann hat er sofort abgewinkt und hat gesagt, nee, mit dir rede ich nicht, Lügenpresse und so weiter. Und dann habe ich zu dem Kameramann gesagt, geh mal einen Schritt zur Seite, und bin dann nochmal alleine hingegangen und habe dann einfach ein bisschen insistiert. Und nach 2-3 Minuten hat er gesagt, okay, sind wir so ins Gespräch gekommen. Und dann haben wir tatsächlich eine halbe Stunde lang gesprochen und über ganz vieles, über seine Biografie in Ostdeutschland, über seine Enttäuschung von der Politik, darüber, dass er schon 4 verschiedene Parteien gewählt hat bei den letzten Wahlen und immer, jetzt zitiere ich, sozusagen immer dasselbe Ergebnis bekommen hat. Das war so seine Frustration, und dass er sich nicht anders zu helfen wusste, als jetzt zu dieser damals sozusagen außerparlamentarischen, noch weil die AfD noch nicht im Bundestag vertreten war, Versammlung zu gehen und zu protestieren. Und ich habe gemerkt, also ein Neonazi ist das schon gar nicht. Es ist ein Mensch, mit dem ich politisch wahrscheinlich sehr, sehr wenig gemeinsam habe. Aber es ist jemand, bei dem ich auf einmal gemerkt habe, ich verstehe, wo der Frust herkommt, wenn ich in seine eigene Biografie hineinschaue. Und nach einer halben Stunde hat er mir die Hand gegeben und hat gesagt, wissen Sie was, das war jetzt ein gutes Gespräch. Das war das erste, das ich geführt habe mit einem Journalisten, und ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass Sie von der Lügenpresse sind, sondern das war ein gutes Gespräch, auch wenn wir uns auf nahezu nichts einigen konnten, aber so ein bisschen hat das meine Augen geöffnet, und bei mir war es natürlich genauso.
Also ein schönes Beispiel für diese kleinen Wenden, die auch im Alltag stattfinden können. Es müssen ja nicht immer 180 Grad Wenden sein, es kann vielleicht auch mal eine 90 oder 120 Grad Wende sein.
Genau.
Jetzt die These, die hinter diesen Erzählungen, also die Geschichten steckt, also auch die Geschichten, die wir vorhin gehört haben von dem Rentnerpaar, das sich mit den Roma-Flüchtlingen anfreundet, oder dem Neonazi, der mit den Punks durch die Wüste wandert. Ihre These dahinter, die ist, dass Kontakt Offenheit schafft. Also dass man dadurch lernt, den Menschen, der einem gegenübersteht, wirklich als Menschen wahrzunehmen. Jetzt Frage an Sie, in Ihrem Buch schildern Sie, und das hat mich dann doch erschüttert, dass der deutsche Rentner zwar seine Roma mag, aber die anderen Roma weiterhin ablehnt. Und der Nazi, der mag jetzt seinen Linken, aber er bleibt eben Nazi. Also wie würden Sie das denn einordnen? Also verpufft diese neue Toleranz, wenn es dann um die ganze Gruppe geht?
Ja, das ist ein Mechanismus, den Psychologen sehr, sehr gut kennen. Die nennen das Subtyping. Also quasi, wenn irgendwas meinem eigenen Weltbild widerspricht, das ich mir manchmal über Jahrzehnte, wie im Fall von Harald Hermes, zurechtgelegt habe, dann kann ich ja 2 Dinge tun. Entweder ich erkenne an, oh, ich habe mich da geirrt, ich bin einem Vorurteil aufgesessen oder ähnliches. Oder ich versuche, diese neue Information irgendwie mit meinem bestehenden Weltbild in Einklang zu bringen. Und das ist das, was die meisten Menschen machen. Die erklären nämlich die neue Information zur Ausnahme. Die sagen, naja, Roma finde ich immer noch nicht gut, aber diese eine Roma-Familie, die wir hier im Haus haben, die ist super. Und mit denen komme ich gut klar, da hatten wir ganz schönes Glück. Das ist durchaus bekannt, aber, und das ist wichtig, wenn man sozusagen sich Studien anschaut zu diesem Thema, also Begegnungen, und mit großen Fallgruppen arbeitet und Fallzahlen arbeitet, kann man trotzdem sehen, dass unter dem Strich sich was verändert. Und bei Harald Hermes war das zum Beispiel, dass er nicht mehr Zigeuner gesagt hat, sondern Roma. Also seine Sprache hat sich verändert. Ein klares Zeichen dafür, dass sich sein Denken auch ein bisschen verändert hat. Auch wenn er nach außen hin sagt, naja, mit Roma habe ich grundsätzlich immer noch ein Problem. Ein bisschen was hat sich verändert. Also man könnte sagen, gegenüber dieser einen Familie 180 Grad, gegenüber der Gruppe, der die Familie angehört hat, vielleicht nur ein paar wenige Grad, aber immerhin.
SWR2 Tandem. Bei uns ist der Autor und Journalist Bastian Berbner. Er hat ein Buch geschrieben über Menschen, die ihre eigenen Vorurteile, ihren Hass, den Graben in der Gesellschaft, vor dem sie stehen, überwinden lernen. Herr Berbner, die Tugend, die man da einüben möchte, die in dem Buch ja auch wichtig ist, diese Tugend, dass man auf andere zugeht, dass man offen ist. Sie selbst sind Journalist. Ist das etwas, was Ihnen schon immer wichtig war, vielleicht auch von Kindesbeinen an?
Naja, ich glaube, es ist das zentrale Element meines Berufes. Also als Reporter geht man raus in andere Lebenswelten, um sozusagen für sein Publikum, Zuschauer, Zuhörer, Leser aus dieser Lebenswelt zu berichten. Und das geht quasi nur, wenn man mit Empathie daran geht. Also wenn man offen ist, wenn man die Menschen dort wirklich kennenlernen will. Sonst kann man ja nicht authentisch aus diesem Lebensumfeld berichten. Und insofern ist es nahezu bei jeder Recherche so, die ich mache, dass mir etwas Ähnliches passiert wie diesen Menschen in dem Buch. Das heißt, ich gehe mit irgendeiner Meinung, Haltung dahin, weil man kann ja gar nicht anders, als sich irgendein Bauchgefühl schon zurechtgelegt zu haben am Redaktionstisch. So funktionieren Menschen ja. Wir haben Vorurteile über unser Umfeld, wenn wir das nicht genau kennen. Und dann gehen wir los und überprüfen diese Vorurteile. Und das war bei mir so, bei diesem Pegida-Menschen, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ich habe den gesehen und dachte, vielleicht ein Nazi. Und habe dann gemerkt, ist er nicht. Und das ist nur ein Beispiel. So ist das im Prinzip bei jeder einzelnen Recherche. Und jetzt haben wir als Journalisten natürlich das Privileg, dass es unser Job ist, genau das zu tun, also unsere eigenen Vorurteile zu überprüfen, Empathie zu nutzen, um Verständnis für andere zu gewinnen, das wir dann mit unserem Publikum teilen. Und ich frage mich aber, ob das reicht oder ob nicht in gewisser Weise eine viel größere Personengruppe in so einer Gesellschaft diese Mechanismen nutzen muss, um mehr Zusammenhalt herzustellen. Weil wenn nur wir Journalisten das tun und vielleicht noch ein paar andere Berufsgruppen, die ähnliche Dinge tun, das reicht wahrscheinlich nicht.
In dem Buch kommen Sie irgendwann auf diese Fährte, dass Sie sagen, ich habe diese Beispiele gesehen, da hat es funktioniert, Menschen haben Gräben überwunden und ich möchte irgendwie dahin kommen, genau das, was Sie jetzt sagen, dass das gesellschaftlich umgesetzt wird, dass man als Gesamtgesellschaft mehr lernt. Da sind Sie auf eine Studie gestoßen, die Sie in Ihrem Buch zitieren, von dem amerikanischen Sozialpsychologen Gordon Allport. Und diese Studie, die hat Sie, ich zitiere mal, elektrisiert. Warum denn? Worum ging es in der Studie?
Naja, weil ich gemerkt habe, die erklärt einfach genau das, was ich in einigen dieser Geschichten gefunden habe, also bei den Hermes und dem Neonazi und so weiter. Das ist eine Studie, die stammt aus den 50er Jahren, aber im Prinzip schon, also recherchemäßig schon aus den 40er Jahren, also veröffentlicht wurde sie 1954 in einem Buch mit dem Titel The Nature of Prejudice, also die Natur des Vorurteils, von Gordon Allport, der damals ein Sozialpsychologe war an der Universität Harvard, noch ein sehr junges Fach. Und was der gemacht hat, ist, dass er einfach aus unterschiedlichen Lebensbereichen sich Umfragen angeschaut hat. Und die eindrücklichste fand ich aus der amerikanischen Armee. Da war nämlich was passiert am Ende des Zweiten Weltkriegs. Man muss sich vorstellen, die Amerikaner rücken am Ende des Zweiten Weltkriegs vor Richtung Deutschland. Die Nazis, die Wehrmacht zieht sich zurück und zerstört bei diesem Rückzug alle Rheinbrücken, dass die Amerikaner nicht weiter vorrücken können. Aber es gab eine Brücke bei Remagen, die Ludendorffbrücke, die konnten sie nicht so schnell zerstören. Das heißt, die Amerikaner haben es rüber geschafft auf die andere Seite. Und haben dann in den Tagen danach, das war im März 1945, versucht, diese Brücke zu halten mit ganz wenigen Soldaten. Und die brauchten dann unbedingt Verstärkungen und die kamen dann auch. Aber diese Verstärkung war ganz anders, als sich die wenigen amerikanischen Soldaten, die sich da eingegraben hatten auf der östlichen Rheinseite, vorgestellt haben. Das waren nämlich schwarze Soldaten. Und das war damals revolutionär, weil natürlich in der Armee, genau wie in der ganzen amerikanischen Gesellschaft, die Rassentrennung galt. Das war unvorstellbar, dass schwarze und weiße Soldaten gemeinsam kämpfen. Und jetzt war das an diesem Tag da im März 1945 aber der Fall. Und das Interessante ist, dass die Armee sofort Forscher losgeschickt hat. Also nachdem die Schlacht gewonnen war und so weiter, die Gefahr beseitigt war, gingen diese Forscher los und haben die Soldaten vor Remagen interviewt. Und eben nicht nur einen oder zwei, sondern ganz, ganz viele, insgesamt dann viele Tausend sogar. Und haben herausgefunden, je mehr Kontakt weiße Soldaten mit Schwarzen hatten, die ihnen da zur Hilfe kamen, desto lieber mochten sie sie auf einmal. Desto stärker haben die ihr Vorurteil, nämlich die können nicht kämpfen, die sind feige, wenn es drauf ankommt, denen können wir nicht vertrauen und so weiter. Desto stärker haben sie dieses Vorurteil überwunden. Und das ist nur ein Beispiel, das sich Allport angeschaut hat. Es gibt aus derselben Armeeumfrage auch noch andere und aus anderen Lebensbereichen. Und die hat er alle zusammengetragen und hat festgestellt, es ist eigentlich immer dasselbe Prinzip. Je mehr Kontakt jemand hat zu jemandem, den er vorher verurteilt hat oder vorverurteilt hat, desto lieber mag er ihn am Ende, desto stärker werden diese Vorurteile aufgebrochen. Also ein ganz banaler Mechanismus im Prinzip, den er aber zum ersten Mal in dieser Deutlichkeit beschrieben hat. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, naja, das ist exakt das, was bei den Hermes passiert ist. Das ist genau das, was in der Wüste in Afrika passiert ist zwischen den Neonazis und den Linken und auch in noch ein paar anderen Geschichten, die ich da in dem Buch erzähle. Und habe mich gefragt, kann man diesen Mechanismus nicht irgendwie nutzen gesellschaftlich. Also wir wissen, da offenbar funktioniert das und offenbar ist das eine potenzielle Lösung für das Problem, das wir sehen, nämlich große Vorurteile in einer Gesellschaft. Warum kriegen wir das nicht irgendwie zusammen?
Also bevor wir darüber reden, wie man es dann tatsächlich anwenden kann, vielleicht nochmal eine Rückfrage aus meiner Perspektive. Also ich habe einen Vater, der aus Bosnien stammt, Kroate ist, und das ist nun ein Land, in dem genau das, was Sie beschreiben, also Kontakt zwischen verschiedenen Volksgruppen führt zu Frieden, führt zu Verständnis, nicht funktioniert hat. Also da ist es ja, die waren Nachbarn in Sarajevo in Bosnien zum Beispiel, die kannten sich alle und dann auf einmal ist es irgendwie aufgebrochen, die Vorurteile waren plötzlich absolut virulent und dann standen Nachbar gegen Nachbar in einem blutigen Krieg gegeneinander. Wie würden Sie das denn einordnen in diese große Hypothese von dass Kontakt Toleranz und Empathie schafft?
Der entscheidende Unterschied ist, dass Kontakt zwischen einzelnen Menschen Empathie hervorruft und Vorurteile auflöst. Der Kontakt zwischen Gruppen kann leider genau zum Gegenteil führen. Das ist eine der großen Schwierigkeiten, vor denen man steht, wenn man sich fragt, wie kann man diesen Mechanismus nutzen, weil in all diesen Geschichten spielt Empathie eine Rolle. Auf einmal sehe ich in dem anderen nicht mehr einen Feind, einen Roma, einen Neonazi, sondern einen Menschen. Und meine Empathie öffnet mir sozusagen die Augen. So, diese Empathie hat einen Feind und das sind Gruppenidentitäten. Je stärker eine Gruppenidentität ist, desto schwerer hat es, die Empathie durchzudringen, weil wenn man sich in einer Gruppe zu Hause fühlt, passieren in der Regel zwei Dinge. Das ist durch viele Studien belegt. Man fühlt nach innen zu den eigenen Mitgliedern der Gruppe Zusammenhalt, Kohäsion, und man fühlt nach außen zu anderen Gruppen Aggression. Das heißt, Empathie findet quasi nur nach innen statt und Aggression nach außen. Und das ist genau der Mechanismus, der auf dem Balkan zu blutigen Kriegen geführt hat. Das ist genau der Mechanismus, der in Ruanda zu einem furchtbaren Genozid geführt hat. Das heißt, der entscheidende Unterschied ist, Kontakt zwischen einzelnen Personen führt zu Reduzierung von Vorteilen. Nicht immer, aber sehr häufig und oft. Und Kontakt zwischen Gruppen leider zu Aggression.
Also sind ja auch Prozesse, die man lernen kann. Also auf dem Balkan war es ja auch so, dass diese Leute, dass denen diese Empathie abtrainiert wurde, indem bestimmte Zeitungen sich immer wieder über Volksgruppen schlecht geäußert haben zum Beispiel. Die Armee macht das auch. Das ist sozusagen das Grundprinzip der Armee schlechthin, dass man Empathie gegenüber der anderen Gruppe verlernt. Jetzt versuchen wir mal zu verstehen, wie denn eine Gesellschaft Empathie umgekehrt lernen kann. Geht das eigentlich? Also kann man als Gesellschaft lernen, Empathie zu empfinden?
Also ich glaube, ja, man kann es lernen auf unterschiedlichen Ebenen. Nur ein kleines Beispiel. Ich habe zum Beispiel mit einem Wissenschaftler gesprochen für das Buch. Der begutachtet sehr oft wissenschaftliche Artikel. Wenn die, also ne, irgendein Wissenschaftler schreibt einen Artikel, wird den veröffentlichen in einem Fachmagazin und dann muss der ja von anderen Kollegen begutachtet werden. Und er ist einer derjenigen, die das machen. Und er ist ein sehr emotionaler Mensch und oft ist es dann so, hat er mir erzählt, wenn er einen ganz schlechten Artikel liest, oder einen, bei dem er denkt, das ist schlecht argumentiert, schlecht geschrieben, keine Ahnung, dann ist er versucht, eine ganz böse E-Mail zu schreiben oder so eine Begutachtung zu schreiben. Und er zwingt sich mittlerweile, um das eben nicht zu tun, auf die Website zu gehen von der betreffenden Universität, wo ja meistens Wissenschaftler eine Website haben. Dann schaut er sich ganz lange das Foto an des Autors des Artikels, liest sich vielleicht noch den Lebenslauf durch, wo dieser Mann geboren wurde oder diese Frau, ob er oder sie Kinder hat und so weiter, und zwingt sich in diesen Minuten vor dem Rechner, sich in diesen Menschen hineinzufühlen und Empathie mit ihm zu empfinden. Und das, sagt er, führt dazu, dass am Ende sein Gutachten viel weniger böse und negativ aus, nicht negativ, also in der Sache natürlich bleibt er bei seiner Meinung, aber im Ton mäßigt er sich. Also das ist so ein winziges Beispiel, wo jemand das für sich ganz persönlich gelernt hat. Aber die Frage ist natürlich, wie kann man das institutionalisieren? Also wie kann man das auf eine ganze Gesellschaft anwenden? Und da habe ich mich dann auf die Suche gemacht nach Orten, wo ich finde, dass das manchmal im ganz Kleinen und manchmal im ganz Großen gelungen ist.
Sprechen wir aber gleich über diese Orte. SWR 2 Tandem. Bei uns ist der Autor und Journalist Bastian Berbner. Er hat ein Buch geschrieben über Menschen, denen es gelungen ist, ihre Vorurteile, ihren Hass zu überwinden. Und in dem Buch fragen Sie sich, Herr Berbner, auch, wie kann man das jetzt gesellschaftlich umsetzen? Also wie kann man diese individuelle 180-Grad-Wende, die Sie beschreiben in ganz tollen Geschichten, auf die Gesellschaft übertragen? Da haben Sie am Ende des Buches ein Beispiel aus Irland, wo es um ein Experiment der Regierung geht, wo Bürger aus allen Schichten zusammengerufen, ausgewählt werden, eine bestimmte Zahl, die sollen sich beteiligen und sollen beraten über eine neue Verfassung mit dem Streitthema Legalisierung der Homo-Ehe. In Ihrem Buch, das steht im Zentrum Ihres Berichts darüber, der irische Briefträger Finbar O'Brien. Was für eine Erfahrung hat denn dieser Finbar O'Brien gemacht?
Naja, der ist Briefträger, mittlerweile Mitte 60, damals, als es passiert ist, Ende 50, Anfang 60 und wenig gebildet, ein einfacher Mann, so würde er sich selber beschreiben. Und der ist eben in diese Versammlung hineingelost worden, in der die Menschen sich darüber unterhalten sollten, ob die Verfassung geändert werden soll in einigen bestimmten Bereichen, unter anderem bei der Frage, soll die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert werden. Und was damals niemand wusste, dieser Finbar O'Brien hat eine ganz spezielle Geschichte damit hingebracht in diese Versammlung. Der war nämlich als Kind missbraucht worden von einem Mann, einem Freund seiner Eltern. Und er war damals so 9, 10, 11 Jahre alt. Und damals hat sich sozusagen in seinem Kinderhirn diese Vorstellung festgesetzt, alle schwulen Männer sind Kinderschänder. Und dieses Missverständnis ist über Jahrzehnte nie herausgefordert worden, weil er nicht darüber gesprochen hat, was da mit ihm passiert ist, sondern hat es quasi in sich hineingefressen und hatte wirklich ein schwieriges Leben. Und ausgerechnet er sollte jetzt über diese Frage mitentscheiden, soll die gleichgeschlechtliche Ehe in Irland legalisiert werden? Und hätte man ihn gefragt, hätte er natürlich gesagt, nein, natürlich nicht. Weil,
würde man erwarten.
Genau, und dann passiert aber, sagen, der Zufall wollte es, dass er am ersten Tag dieser Versammlung an seinem Tisch, also die saßen da an so runden Tischen, 8, 9, 10 Leute, die dann jeweils da miteinander gesprochen haben über die politischen Themen. Und an seinem Tisch saß ein junger schwuler Mann. Und zunächst mal hat die Anwesenheit dieses jungen Schwulen sozusagen bei Finbar O'Brien das Vorurteil wachgerufen und den Schmerz seiner Kindheit wachgerufen. sodass der kurz davor war, sozusagen diese Versammlung sogar abzubrechen und sagen, ich kann das nicht, ich kann hier nicht mehr mitmachen. Und was dann aber passiert ist, ist, dass die beiden sich über die kommenden Monate sehr, sehr, sehr eng angefreundet haben und Finbar O'Brien gemerkt hat, eben, dass er einem Vorurteil aufgesessen war, dass er einem Missverständnis aufgesessen war, einem Kurzschluss, der sich aus seiner Kindheit in sein ganzes Leben lang in ihn gelähmt hat. Und er hat gemerkt, dieser Mann ist ein sehr, sehr netter Mensch. Wir haben viel mehr gemeinsam, als man denken würde. Und ja, hat seine Meinung geändert. Und Monate später, als es dann zur Abstimmung kam, in der Versammlung, soll die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert werden, ja oder nein, hat Finbar O'Brien kurz vor der Abstimmung ein flammendes Plädoyer gehalten dafür, dass man sie legalisieren soll, weil homosexuelle Menschen auch nur ganz normale Menschen sind und dass er eben mit Ja stimmen wird. Und das hat er dann getan und mit ihm 79% der Versammlung und später das ganze Land.
Jetzt frage ich Sie einmal, auch um den Bogen zu ziehen vom Anfang der Sendung. Wir hatten am Anfang ein Beispiel, da ging es um ein Rentner-Ehepaar, die Vorurteile gegenüber Roma-Flüchtlingen abgebaut haben, bei denen es aber begrenzt war auf die Flüchtlinge in ihrem Haus. Und dieser Finbar O'Brien, dieser Briefträger, der schafft es ja nun, diese neue Haltung, die er sich da zu seiner eigenen Überraschung, glaube ich, auch erarbeitet in diesem Beratergremium, das zu verallgemeinern, also wirklich zu einer Haltung zu finden, wo er sagt, alle schwulen Menschen sind genauso wie alle anderen Menschen und müssen in der Verfassung auch die gleichen Rechte haben. Was war da jetzt sozusagen der besondere Hintergrund? Was hat das möglich gemacht?
Ich habe darüber mit einigen Sozialpsychologen gesprochen, die haben gesagt, naja, was in dieser Geschichte wahrscheinlich eine Rolle gespielt hat, sind zwei Dinge. Dieser junge schwule Mann, Chris Lyons, sah an diesem ersten Wochenende, als die beiden sich kennengelernt haben, aus wie das Klischee eines Schwulen. Das heißt, der hat sich bewusst Stereotyp angezogen, weil er repräsentieren wollte. Der ist dahin gegangen, um für seine Rechte einzustehen. Und dann hat er gesagt, okay, erstmal müssen alle wissen, dass ich schwul bin. Dann hat er sich die Fingernägel bunt lackiert, hatte jede Menge Piercings im Gesicht, hatte sich so ein Mohawk quasi gemacht und irgendwie die Haare bunt gefärbt und so. Also der wollte wirklich sozusagen alles, an dem sagte, ich bin schwul. Und das heißt, Finbar hat sofort erkannt, okay, das ist wirklich jetzt das Stereotyp dieser Gruppe, die ich so verachte. Und das ist deswegen wichtig, weil Psychologen sagen, wenn jemand genau wie das Stereotyp wirkt, kann er schwerer zur Ausnahme erklärt werden. Also das, was bei Harald Hermes passiert ist, dass der gesagt hat, ich hatte einfach großes Glück, weil diese Roma sind die Ausnahme. Das war bei Chris Lyons schwieriger, weil er einfach so Stereotyp wirkte. Der wirkte nicht wie eine Ausnahme, der wirkte wie die Regel. Das ist das Erste. Und zweitens war Chris Lyons der erste Schwule, den Finbar bewusst kennengelernt hat. Das heißt, einige Wissenschaftler haben mir gesagt, hätte er vorher in den Jahrzehnten vor dieser Versammlung vielleicht schon 10 schwule Männer kennengelernt und einige von denen hätten einen negativen oder teilweise negativen Eindruck auf ihn gemacht, dann hätte es Chris schwerer gehabt, weil er all dieses Negative, was Finbar vorher erlebt hatte, hätte überkommen müssen, überwinden müssen. Aber so war er der Erste und er hatte sozusagen freie Bahn. Er konnte, konnte sozusagen bei Finbar viel, viel direkter ansetzen. Und diese beiden Dinge, haben mir Wissenschaftler gesagt, könnten in dem Fall dazu geführt haben, dass es bei dem Briefträger eben so war, dass er dieses Vorurteil nicht nur über den Einzelnen verändert hat, sondern über die ganze Gruppe.
Also was dazu beitragen kann, dass man die Gesellschaft verändert, den Blick auf die Gesellschaft verändert, sind natürlich auch Bücher wie Ihres zum Beispiel. Haben Sie denn jetzt vielleicht zum Schluss der Sendung gefragt, schon Rückmeldungen auf Ihr Buch bekommen, was es vielleicht auch bei Menschen auslöst?
Sehr, sehr viele. Es gibt ja auch noch einen Podcast zu dem Buch. Das heißt, es gibt sowohl Buchleser als auch Hörer, die mir schreiben, dass es eben etwas mit ihnen gemacht hat. Und interessanterweise verschenken das Buch viele und zwar aus zwei völlig verschiedenen Motivationen heraus. Das hat mich am Anfang total, ich hatte damit nicht gerechnet. Die einen verschenken es, weil sie jemandem etwas Gutes tun wollen und einem lieben einen Gefallen tun wollen. Die anderen verschenken es aber, weil sie denken, es gibt jemanden in meinem Bekanntenkreis,
der hat das nötig,
der sollte das mal lesen. Also das kriege ich ganz häufig rückgespiegelt und was ich auch habe bei Vorträgen und Lesungen, die ich im Moment häufig mache, dass tatsächlich manchmal Menschen im Publikum sitzen und zum Beispiel weinen, die gerührt sind von diesen Geschichten und oft kommen die dann am Ende zu mir her und sagen, das hat mich so berührt, was sie erzählt haben, weil ich eben entweder aus meinem eigenen Leben oder in meinem persönlichen Bekanntenkreis, Freundeskreis, in der Familie einen solchen Fall habe, bei dem ich mir wünschen würde, dass so etwas auch passiert. Und also das kriege ich im Moment ganz oft zurückgespiegelt.
Vielleicht letzte Frage mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Hat es denn bei Ihnen auch noch was verändert? Also sind Sie durch das Buch und durch die Begegnung nochmal vielleicht pathetisch gesagt ein anderer Mensch geworden?
Ich glaube nicht, dass ich zu einem anderen Mensch geworden bin, aber ich bin schon etwas hoffnungsvoller und vielleicht ein bisschen optimistischer als damals, als ich 2016 in diese Recherche hineingegangen bin, weil ich einfach gemerkt habe, es gibt so viele Menschen da draußen, bei denen es funktioniert und manchmal gibt es sogar ganze Gesellschaften, bei denen es funktioniert. Warum also auch nicht bei uns?
Bastian Berbner, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie hier waren.
Ich danke Ihnen.
Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt. Die Redaktion hatte Cornelia Bach, in der Technik Jan Keller. Und mein Name ist Patrick Bartarilo.